sich keinen Kummer macht und in trüben Tagen lacht. Der hat mehr vom Leben, ich hab oft darüber nachgedacht. Manchen drückt das Schicksal sehr und es wirft ihn hin und her. Dass man schon denkt, er strandet, doch er landet glücklich hinterher. Mach dir keine Sorgen, geht es auch manchmal drunter und drüber, alles geht vorüber. Jawohl.
Dein Vater, der war an der Musikhochschule Dozent und ich sollte dann Studentin dort werden. Also. Und ein halbes Jahr vorher sagte er, du Vater neben mir, da ist eine Wohnung schon ein halbes Jahr frei, brauchen eure Studenten keine Wohnung. Das hat er sich notiert, hat das dann in der Hochschule abgegeben. Die haben sich dann noch mit der Wohnungsverwaltung kurz geschlossen. Es war eine Abrisswohnung und dachten, na, für 5 Jahre können wir es nochmal vermieten, bis die Häuser abgerissen werden. Also ich habe die Wohnung gekriegt und als ich einzog, stand auf der Treppe und dachte, na, wer kommt denn da und zieht da nebenan ein. Jetzt war er aber schon ein halbes Jahr verheiratet. Ne? Ja, wir hatten dann 6 Mietsparteien, ein Außenklo. Da muss man sich ja ab und zu näher kommen. Ja? wenn man da ein bisschen warten muss manchmal oder so. Ja, und da haben wir uns eben angefreundet. Ja, war er gebunden oder ich gebunden. Und dann ging das so 25 Jahre. Und nach 25 Jahren hat es dann erst gefunkt zwischen uns. Ne? Vorher war... Ja, vorher war es eine Freundschaft und auf einmal wurde es Liebe. Der Gynäkologe, zu dem ich ging und der mich so total verunsichert hatte, hatte mich dann zur Mammographie geschickt. Die ersten Röntgenbilder waren wohl nicht so eindeutig, dann hat er mich zum zweiten Mal zur Mammographie geschickt. Und dann dachte ich, dann habe ich ihm gesagt, das kann doch nicht gesund sein. So eine Röntgenbilder für die Brust. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das auch selbst Krebs auslösen kann. Und außerdem, wie dann die Brust da gequetscht wird, also das ist doch nicht normal. Ja? Und er guckte mich nur groß an und zuckte mit den Schultern. Ich sage, jedenfalls, ich gehe da nicht mehr hin. Ja gut, sagte er dann, aber der andere Befund ist noch nicht da, ich müsste dann und dann nochmal kommen. Und dann bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Da dachte ich, ich habe mir hinterher auch überlegt, wenn jetzt der Befund positiv sein sollte, was machst du denn dann? Ja, und hatte mir dann überlegt, ja, also... sich da so behandeln lassen, das hatte ich, also ich, zwei Freundinnen meiner Mutter, die mir sehr liebe Tanten waren, die habe ich so elendig leiden sehen und ich kannte auch die Krankengeschichte meines damaligen Mannes, wo die Frau also auch ganz elendig an den Nachfolgen des Krebs, also an der Behandlung des Krebses gestorben ist. Ja, und da dachte ich, lieber stirbst du, aber ich hatte so eine Angst vor Schmerzen, ja, dass ich dachte, nee, lieber machst du Selbstmord, als dass du jetzt dich behandeln lässt. Vor allem Ernährungsbücher waren für mich eine wichtige Hilfe, mich diesen Zusammenhang zwischen Ernährung und Krebs nochmal irgendwie, also eine Verbindung zwischen Ernährung und Krebs zu sehen. Und ja, damals war ich auch ein bisschen dicker, ich war ein bisschen, ich fühlte mich eigentlich auch nicht richtig gesund, sondern auch schwach irgendwo und energielos und so. Ich konnte mir also schon vorstellen, dass ich irgendwie nicht ganz gesund bin. Ja, und da hat mich mein ehemaliger Mann auch drauf gebracht, weil er sagte, ach, eine Kollegin von mir, die ist schon schlank geworden, die hat das und das Buch gelesen und hatte gesagt, ja, nach dem Buch habe ich mich gerichtet und dann ging es los. Und ich bin dann irgendwann mal in die Buchhandlung gekommen, sah das Buch Fit for Life, habe das gleich gekauft, habe es gelesen, dachte, oh, ist ja toll, ja. Und das war eben halt so ein Buch, wo angehende Doktoren ihre Doktorarbeiten geschrieben haben, wissenschaftlich untersucht haben, wie wirkt sich meinetwegen Milch oder Zucker oder Fleisch oder so auf die Gesundheit der Patienten aus. Und die haben große Studien gemacht. Und diese Studien und diese Doktorarbeiten lagen in den Universitätsbibliotheken in den USA. Und die wurden wieder ausgekramt und dann eben halt doch veröffentlicht. Und ich war dann sehr dankbar, dass es die Bücher gab. Und dann kam ich auch noch auf andere Ernährungsbücher, Wandmarker, also mit seiner Rohkosttherapie oder ach, weiß ich was. Ich glaube, ich habe so an die 20 Ernährungsbücher gelesen.
Viele Ängste, die ich früher gehabt habe, sind weg. Manchmal kommen neue Ängste. Es gehört zum Leben dazu, Angst zu haben. Wichtig ist, sie anzunehmen, zu fühlen, wo sie sind. Und wie gesagt, reinzuatmen und immer mehr Vertrauen zu bekommen. Zum Leben, zur Schöpfung, vielleicht auch zu Gott und seinen Helfern.
Ich hatte mal ein Kind bei mir im Kinderchor und da sagte mir mal eine Mutter, ja, mein Sohn bekommt weder Fleisch noch seit seiner Geburt und er ist gesund. Kein Fleisch, kein Zucker, kein Weizen und am schlimmsten sind die Milchprodukte. Da dachte ich damals noch, also die Frau spinnt und der arme Junge. Und ein halbes Jahr später waren fast alle Kinder krank. Das heißt, alle Kinder waren krank, husteten und schnupften. Zwei Drittel meines Chores war also gar nicht da und nur ein Drittel kam noch zur Chorprobe und auch dort, von denen konnte keiner singen, nur von diesen 160 Kindern dieser eine Junge. Das hat mich sehr beeindruckt damals und dann dachte ich, kann doch nicht wahr sein, dass an der Ernährung so viel dran ist, dass dieser Junge so ein gutes Immunsystem hat im Vergleich zu den anderen Kindern. Wir singen ja beide im Chor und das ist ja auch so, dass festgestellt wurde, also man hatte mal Chorsängern vor der Chorprobe Blut abgenommen und nach der Chorprobe und dann verglichen. Und dann hat man festgestellt, dass das Blutbild nach der Chorprobe viel, viel besser war als vorher. Also singen macht auch gesund. Anfang der 90er Jahre war ich ja noch Atheistin und durch die Beschäftigung mit der Ernährung und mit allem, ich kam auch noch mal darauf, mich mit Atomphysik zu beschäftigen. So, und Einstein und Planck, die wurden ja auch zum Ende ihres Lebens wieder gottgläubig, weil der Zusammenhalt eines Atoms ist wie ein Wunder. Es ist auch mathematisch berechenbar und so und ist voller Intelligenz, nicht? Alles und ja.
Ich kam also, das Leben ist schon sehr interessant. Und alles, was man durchmacht und je schlimmer das ist, umso mehr Erkenntnisse bekommt man, wenn man aufmerksam ist und kann sich dann eben mit den Ursachen vieler Sachen beschäftigen.
Manchmal braucht man es noch nicht mal zu wissen. Inzwischen gibt es nämlich noch die Quantenheilung. Und die kann ich mir auch nur so erklären, wie das Atom aufgebaut ist. Und als ich mich damit beschäftigte, hattest du dir ja mal den Hacken gebrochen. Und da bist du zum Röntgen gegangen. Ja, war richtig quer durch ein Bruch. Dann habe ich das jeden Tag behandelt. Allerdings nicht so behandelt, dass ich dachte, das ist so ein durchschlagender Erfolg, dass eine Woche später, als nochmal ein Röntgenbild gemacht wurde, nichts mehr zu sehen war, ja? Von diesem ganzen Bruch. Also, das war schon erstaunlich, ne? Quantenheilung ist etwas, was man also erspüren kann. Also ich habe auch eine Freundin, die sieht das auch. Also wenn man zum Beispiel die Hände ganz dicht aneinander hält und die sich auf den Mittelpunkt der Hände konzentriert, dann kann man nach einer Weile, wenn man richtig reinspürt, eine Kraft erkennen, die so nach links und rechts wie so eine Energiekugel. Und wenn man es weiter auseinander nimmt, dann spürt man das weiter. Und wenn man da jetzt nun meinetwegen ein krankes Knie dazwischen hat, dann kann es sein, dass dieses Kraftfeld irgendwie auf atomarer Ebene irgendwie aus dem Chaos eine Ordnung herstellen kann. Nur so kann ich mir das erklären, ja. Also genauso wie ein Atom ist ja etwa so aufgebaut, dass der Atomkern, dass die elektromagnetischen Teilchen um den Atomkern kreisen, wie auch meinetwegen die Planeten um die Sonne kreisen und die Spannungen und die Kraft, die Amplitudenzahl, die ist die gleiche im Atom wie auch im Kosmos. Deswegen gibt es ja auch eine Ordnung. So, und wenn ich jetzt nur meinetwegen die beiden Hände so halte und eine Linie so zwischen diesen beiden Händen hin und her, also kreisen lasse und dann von dem Mittelpunkt der Hände meinetwegen zu meinem Herz gehe, als Beobachterpunkt und wieder hierhin und so ein Dreieck bilde, dann ist das so ein geometrische Form, die irgendwelche Spannungen in sich hat. Und dieses Dreieck, da spüre ich dann also irgendwo ein Pulsieren zwischen meinem Herzen und diesen Händen. Und da muss man noch ein Eugefühl, euphorisches Gefühl aufbauen. Also nicht an irgendwelche Probleme denken, sondern dran denken, erstmal sich auf seine Gefühle konzentrieren und vielleicht auch denken, aha, ich gehe mal in den Mittelpunkt des Kosmos und schaue mich mal um. Aha, da ist diese Galaxis, da ist jene Galaxis, also weit weg von Erdproblemen. Und dann wieder über die rechte Gehirnhälfte ins Herz gehen und dann wieder reinspüren in die Handinnenflächen, in das Herz, wieder ein Dreieck bilden. Und wenn ich dann keine Turbulenzen mehr spüre, dann ist meistens schon irgendwas Positives geschehen. Bei mir ist es so, dass ich hier hinten am Nacken auch immer ein Kribbeln dabei verspüre. Dann merke ich, dass besonders was passiert. Also ich nehme das auch in meinen Gesangsunterricht mit rein. Also wenn ein Kind kommt und hustet oder Halsschmerzen hat, dann behandle ich das erst und dann kann ich lossingen mit dem Kind. Oder das Kind kann dann noch richtig was machen, was arbeiten an den Liedern. Sonst wäre das gar nicht möglich. Also Krebs in unserer Beziehung war eigentlich so, dass ich dir schon öfter da erzählt habe, wie es mir mal ergangen ist, bevor ich jetzt 1995 hier zu dir gezogen bin. Und du hast aber eigentlich öfter weggehört und als es dann bei dir so war, habe ich dich auch noch bestärkt, auf keinen Fall Chemotherapie oder irgend sowas zu machen, weil ich mich schon intensiver damit beschäftigt habe. Und dann hast du das Gott sei Dank bei Hammer auch noch gelesen. Ja, und ich war doch überzeugt, dass du wieder gesund wirst von Anfang an. Ich glaube, ohne diese Überzeugung des Partners, auch wenn du so schwer krank gewesen warst, wie du das warst, also ich, für mich war einfach klar, du musst wieder gesund werden. Und dann habe ich auch vorgeschlagen, als du noch ein bisschen kräftiger geworden bist, ja, mach doch mal einen Kopfstand, das ist doch vielleicht für deinen Magen auch ganz gut. Wir haben ja schon beide vorher Yoga gemacht. Und die Gebete von mir und von den Kindern und von Freunden, die haben ja auch viel geholfen, muss ich sagen. Ja? Davon hast du gar nicht so viel mitgekriegt. Also da hat sich doch jeder, hat doch jeder was beigetragen, indem er dir alles, alles Gute gewünscht hat.
Also ich fühlte mich schon fast ein Jahr recht unwohl, hatte Blut im Stuhl und hatte dann einen Termin beim Arzt. Der hat da eine Koloskopie anberaumt. Und bei der Koloskopie habe ich ihm zugesehen und habe gesehen, dass im Enddarm eine sehr große Geschwulst war, sodass er mit seinem Koloskop kaum noch durchkam. Und daraufhin wurde dann ein Abstrich gemacht und sogenannter Krebs festgestellt. Dann habe ich nochmal ein CT machen lassen von der Geschwulst. Und da wurde das nochmal bestätigt. Und ja, vom Prinzip war das dann die Diagnose Krebs. Und das hätte operiert werden müssen. Die Gefühle waren an sich gar nicht so erschreckend. Ich habe ja während der Koloskopie zugesehen, habe mir meine Geschwulst angesehen. Und ich glaube, der Arzt war erschrockener als ich, denn er stöhnte immer, während ich mir das überlegt habe, wie das kommen konnte. Und machte dann einen Termin mit einem Chirurgen aus, der dann eine OP zusagte. Er hatte mich zwar noch nicht gesehen und noch nicht untersucht gehabt, aber durch eine Beziehung über meinen Bruder, der selber Filme macht, habe ich diesen Mann empfohlen bekommen und bin dann da auch gelandet. Das musste wahrscheinlich also aus meiner Sicht wirklich durch eine OP beseitigt werden und damit wäre diese an sich ausgestanden gewesen, diese ganze Krebsgeschichte. Und dann kam ich zu dem Arzt und der fing gleich an, ja, da müssen wir erstmal eine Chemo machen und dann eine Bestrahlung. Das geht ja, so mit einer OP nicht gleich zu machen. Dann habe ich gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage. Diese Geschwulst ist schon so groß. Man hat vom Prinzip den Darm ja schon verschlossen. Denn ich hatte zwischen der Koloskopie und der anberaumten OP 19 Tage lang keinen Stuhl gehabt. Und ja, also der Darm war praktisch schon durch die Biopsie so angeregt oder diese Geschwulst, dass die zusammengewachsen ist und den Darm oder einen Darmverschluss verursacht hat. Sodass also um eine OP kam ich gar nicht mehr herum. Und ja, das war an sich meine einzige Chance. Das Einzige war eben, ich konnte zur OP meinen Darm nicht leeren, weil es war schon zugewachsen. Und diese 3 Liter Abführflüssigkeit, die ich zu mir genommen habe, blieben eben halt drin. Ich konnte auch gar nicht auf den Stuhl gehen, auch nicht nach einem Tag. Nach 24 Stunden fing es an, ganz, ganz wenig Stuhl zu kommen. Damit. Und da hatte ich den Arzt drum gebeten, dass er die OP um einen Tag verschiebt. Und das war an sich dann das Problem. Er sagte, das geht nicht. Er hat jetzt den OP-Saal gemietet für die Zeit, für meine OP. Und er kann den Termin keinesfalls verschieben. Das war also der Teamchef Dr. Susewin von einer minimalinvasiven Chirurgie oder Klinik. Und er sagte also, dass die OP nicht verschoben werden kann, weil er eben jetzt den OP-Saal gemietet hat. Nur leider ist bei der OP etwas schief gegangen. Das hat sich aber erst später herausgestellt durch die Einsichtnahme in die Videos, die dabei gemacht wurden. Und dabei stellte sich raus, dass eben, ja, also sehr starker Arztfehler gemacht wurde. Es wurde die Aorta praktisch so stark gedehnt, dass eine Durchblutung des Enddarmes nicht mehr möglich war und deshalb am nächsten Tag schon ein Jucken im Bauch auftrat und sofort eine Not-OP anschließend durchgeführt werden musste. Und ja, dabei bei dieser Not-OP kam noch dazu, dass der Darm entweder gar nicht richtig zugenäht war oder eben wieder aufgebrochen war durch den enormen Stuhlgang, der sich durch das Lösen oder die Beseitigung der Geschwulst dann ergeben hat, die dann sofort nach der OP eintrat. Ja, also dieser enorme Stuhlgang, das kam wie aus dem Feuerwehrschlauch auf der Toilette, sodass fast das Becken überlief. Man konnte sich das gar nicht vorstellen. Und dabei ist entweder der Darm ein bisschen aufgerissen oder er war gar nicht zugenäht. Und damit ist natürlich dann ein Teil des Kots in den Bauchraum und hat dann Entzündung hervorgerufen, die leider bei der zweiten Not-OP auch nicht beseitigt wurde, sondern die Entzündung im Bauchraum belassen hat. Er hat praktisch nur noch diese Löcher, die er festgestellt hat, zugenäht und den Bauch wieder zu, oder beziehungsweise das auch noch minimal invasiv, sodass sich dann die Infektion im Bauch weiter fortgesetzt hat und dann eine dritte OP erforderlich wurde. Die dritte OP hat Gott sei Dank ein anderer Arzt gemacht, der erst relativ neu da in der Klinik angefangen hatte, weil der Dr. Susewind in den USA zu einer Tagung war. Und das war, denke ich mal, mein Glück. Und der hatte in einer normalen OP, also er hat von oben bis unten alles aufgeschnitten und hat dann diese Infektion weitestgehend beseitigt und hat in der Zeit versucht, mich wieder aufzupäppeln. Und ja, dann dachte ich, langsam wieder gesund zu werden, also habe dann mehrere Bluttransfusionen bekommen, aber ich bin dann ja langsam auf 30 Kilo abgeglitten, sodass ich an sich auch kaum noch Kraft hatte. Also, und dann hat der Susewind, der dann wieder zurückkam von seiner Amerika-Tour, noch eine vierte Not-OP machen wollen, weil eben in der Analyse oder Ultraschallanalyse noch irgendwelche Flüssigkeiten im Bauchraum festgestellt wurden und die wollte er auch noch beseitigen. Und dann hat er praktisch nach der vierten OP nach 8 Tagen entlassen, weil die Ökonomie das vorschrieb, dass ich nach spätestens einem Monat zu entlassen bin aus dem Krankenhaus. Und da waren die 10 Tage noch nicht um, die Bauchnaht gebraucht hat, um zusammenzuheilen. Und da ging zum Glück die Bauchnaht wieder auf, sodass der Eiter mit den verwesten Teilen aus dem Bauch rauslaufen konnte. Dann kam es nach 2,5 Jahren zu einer OP in Österreich bei einem Arzt, einem Chefarzt eines Landkrankenhauses in Wolfsberg. Und der hat in der ersten OP 8,5 Stunden gebraucht und kam dann mit einem täglichen Ausspruch nach der Visite, kam er immer noch mal zurück und schüttelte nur mit dem Kopf und sagte: Herr Rosberg, so eine Baustelle habe ich noch nicht gesehen, in meinem ganzen Leben nicht. Und das war, und der Mann war für mich eine Kapazität und der hat das alles wieder in Ordnung gebracht und ich fühle mich heute wieder so fit und gesund. Und er sagte auch, dass das der letzte Termin überhaupt war. Also fast keine Sekunde länger hätte ich mit diesem Zustand weiterleben können. Also das war schon enorm. Vom Prinzip ist es ein Brockenkonflikt, der sich im Darm manifestiert. Also diese Geschwulst ist ja dazu da, diesen Brocken aufzulösen. Das wusste ich aber damals alles noch nicht. Das ist erst im Nachhinein, habe ich mich damit intensiver beschäftigt. Ich habe mich auch mit anderen Sachen, mit der Schatalova, also Ernährung, beschäftigt, dass Topinambur so gesund sei. Sie hat eine Klinik eingerichtet, damals in der Sowjetunion, die nur austherapierte Leute aufgenommen hat. Und die hat sie wieder hergestellt und hat dann als Abschluss eine 30-tägige Tournee durch die Wüste, Gobi oder sonst irgendwo gemacht, wo jeder sein Zeug auch noch selber tragen musste. Also unglaublich, was die Frau geleistet hat. Und danach habe ich mich dann natürlich auch ein bisschen gerichtet, habe Topinambur angebaut, habe mich davon ein bisschen ernährt. Ich habe ja fast nur im Bett gelegen. Ich war zu 100% schwer beschädigt, was man mir ja auch bescheinigt hat. Ich hatte auch Ausweis. Ich war wirklich total kaputt. Ich war so weit, also, dass ich wirklich kurz vorm Abnippeln war. Auch mein ehemaliger Chef hat angerufen und wollte wissen, ob ich noch lebe, weil man ihm schon erzählt hat, dass ich schon gestorben sei. Und da habe ich noch mehr Mut gefasst und habe gesagt, Tod nachgesagten sagt man ja, dass die ewig leben. Und damit ist die Sache an sich dann auch ausgestanden gewesen. Damit lebe ich jetzt ewig. Das war ein Konflikt, der sich bei mir im Darm halt festgesetzt hat, weil dieser Brocken oder diese Angst oder diese Befürchtung, finanziell ruiniert zu werden, so groß war, dass eben dieser Brocken sinngemäß im Darm verblieb und hätte aufgelöst werden müssen. Und diese Geschwulst war praktisch dazu da, so viel Sekret oder was auch immer zu bilden, damit dieser Brocken aufgelöst wird. Und er war wahrscheinlich schon im Auflösen begriffen, was er durch die Blut im Stuhl und so weiter angezeigt war, also nach den Erkenntnissen von Dr. Hamer. Aber er war schon zu weit fortgeschritten, sodass ich der Meinung war, diese Geschwulst musste rausoperiert werden und erst dann konnte der normale Heilungsprozess weitergeführt werden. Denn der Brocken bestand an sich darin, dass ich mich mit einer, man kann sagen, eine Mafia-Organisation angelegt habe, die für mich zu groß war. Ich habe dem vorher nicht die Bedeutung beigemessen. Ich wusste am Anfang nicht, welche Aufgaben die Schornsteinfeger tatsächlich haben. dass die für den BND, für den CIA und für den NSA tatsächlich arbeiten. Das konnte ich mir einfach vorher gar nicht vorstellen. Am Anfang habe ich es nicht gewusst, dass es ein zu großer Brocken war und hatte laufend mit der Justiz zu tun. Die Schornsteinfeger haben einfach ein Verfahren nach dem anderen gegen mich geführt. Die liefen vom Prinzip, da sie beim Amtsgericht stattfinden und ich mich selber verteidigen konnte, für mich positiv ab. Die wurden meistens dann doch eingestellt, obwohl mächtig gegen mich Front gemacht wurde. Aber dann kam eine Frau Mielke im Spezialauftrag, also sprichwörtlich, nicht nur dem Namen nach, sondern wirklich eine Frau Mielke. Und die hat dann gegen mich so eine sogenannten Unterlassungsklagen geführt. Und das hat sie dann mit 100.000 von D-Mark festgeschrieben, sodass der Streitwert sehr hoch ist und ich damit finanziell ruiniert werden sollte. Und das war natürlich ein ganz schöner Brocken. Ich war vorher sicher, dass ich nach wie vor alles beweisen kann, aber darum ging es nicht. Es sollte ja bewiesen werden, dass ich Unrecht habe und dass ich von den Richtern verurteilt werde. Und dann kam es eben beim Landgericht zum Tragen und da hat mich mein eigener Anwalt verraten, also echt richtig verraten, wahrscheinlich hat er sogar Geld dafür gekriegt und nicht wenig. Und damit ist dieser Brocken dann entstanden und ich hatte dann die Frau Mielke, die hatte dann noch mehrere Unterlassungsklagen. Jedes Mal, wenn irgendwas im Internet mein Name erwähnt wurde, hatte die wieder eine Unterlassungsklage gemacht und immer beim Landgericht. Und beim Landgericht muss man mit Anwalt machen. Und damit ist mir die Möglichkeit genommen worden, mich selber zu verteidigen. Und die Anwälte gehören zu diesem System, sodass ich keine Chance mehr hatte, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und das war praktisch dieser Brocken, den ich nicht mehr verkraftet habe. Also für mich, für meine Genesung war zum einen wichtig, dass ich eine Verantwortung meiner Partnerin gegenüber habe. Ich konnte also jetzt gar nicht sterben. Und dass ich sehr viele Freunde hatte, auch durch die Bürgerbewegung, durch meine Frau, die zu denen ich einen sehr guten Kontakt hatte und habe, die eben alle für mich, sagen wir mal, gebetet haben und mir geholfen haben und Tai Chi und Reiki und was weiß ich, alle möglichen Methoden angeschleppt haben, um mich wieder auf Vordermann zu bringen. Und das hat mir, diese Solidarität mit den anderen hat mir unheimlich geholfen. Meine Verwandten, also meine Enkelin, die war sowas von lieb und die Nachbarn haben mir ihren Hund geborgt, damit ich mit dem um See laufen kann und langsam wieder zu Kräften komme. Denn ich wurde mit 30 Kilo Lebendgewicht zum Sterben nach Hause geschickt. Und ich bin hier im Garten auf allen Vieren gekrochen, hier die Treppe ins Haus hoch. Ich konnte einfach nicht mehr. Wenn man so im Nachhinein das überblickt, kann ich das bestätigen, dass die Krankheit mich weitergebracht hat, denn ich habe mich sehr viel mit Ernährung beschäftigt, mit Psychologie, wie das überhaupt zu so einen Sachen kommen kann. Und dass eben die Psyche einen enormen Einfluss hat und nicht nur auf Krebs, sondern auf alle Krankheiten. Und auch die Ernährung. Und seit der Zeit habe ich mich auch in der Ernährung umgestellt. Ich bin jetzt weitestgehend Vegetarier geworden. Und mache Sport, ich mache Yoga und das wirklich regelmäßig. Also jeden Tag nach dem Aufstehen mache ich Yoga und meinen Sport. Ich mache mittlerweile in meinen Yoga-Übungen 126 Liegestütze. Das kommt daher, weil eben 63 die Gesundheitszahl ist. Man muss sich ja auch psychologisch aufbauen. Und da mache ich sozusagen 63 Liegestütze für den Weltfrieden und 63 Liegestütze für unsere Familie. Und das mache ich wirklich jeden Morgen. Und es hält mich nichts davon ab, meinen Sport zu machen. Und danach fühle ich mich so stark und so gut drauf, ja, dass ich sagen kann, also ich kann ja nicht mehr gesünder werden. Na, die OP war im Juni 2006. Die Heilungs-OP, also die zwei OPs, die dann den Darm wieder zurückverlegt haben in die richtige Funktion, die ist jetzt mittlerweile 8 Jahre her. Also die fand 2008 bzw. 2009 im Frühjahr dann statt, die zweite OP. Der Arzt musste das in zwei OPs aufteilen, weil er das in dieser einen OP, die schon 8,5 Stunden gedauert hat, nicht alles erledigen konnte. Und ja, ich muss sagen, ich bin auch diesem Doktor in Österreich so weit von dankbar, dass er sich dieser Sache angenommen hat. Denn hier in Berlin hat es kein Arzt mehr machen wollen oder dürfen oder können. Ich bin seit der OP oder in Österreich, also seit 2008, nicht mehr beim Arzt gewesen, weil erstmal diese 10 Euro da immer einkassiert wurden für nichts und wieder nichts. Und das hat mich schon mal davon abgehalten. Und zum anderen habe ich auch das Vertrauen aufgrund dessen, was ich da in der MIG-Klinik erlebt habe, zu den Ärzten so erschüttert, dass ich einfach hier in Deutschland nicht mehr zum Arzt gehen würde. Ich bin hier auch aus der Krankenkasse ausgetreten aus Deutschland. Ich bin hier nicht mehr in der Krankenkasse, sondern bin nach Ungarn gegangen und da in die Krankenkasse, weil das erstmal näher an Österreich ist und zum anderen haben die noch ein anderes Verständnis. Da ist nicht die Ökonomie der Kliniken das Wesentliche, sondern der Mensch. Die Behörde hat dann festgestellt, dass ich so lange nicht beim Arzt war und damit automatisch meinen schwer beschädigten Status wegfallen würde, weil ich nicht zum Arzt gegangen bin hier in Deutschland. Prophylaktisch könnte man auf alle Fälle sich vorinformieren, also sich mit dieser Thematik überhaupt beschäftigen, dass der Hauptauslöser von Krankheiten überhaupt eigentlich die Angst ist, also die über die Psyche kommt. Und so habe ich das auch festgestellt, so wie der Dr. Harmer das sagt, dass vom Prinzip die Schulmediziner die eigentlichen Auslöser von Krankheiten sind, weil sie durch die Diagnosen, die ja vom Prinzip durch die Medienverbreitung so sind, dass sie eigentlich tödlich sind. Also wer Krebs hört, weiß vom Prinzip, dass er das nicht übersteht oder nicht überlebt. Und dadurch eigentlich eine existenzielle Bedrohung so stark ist, dass diese ja, die Psyche jetzt praktisch darstellt, dass man stirbt. Also diese Todesangst kommt. Und diese Angst muss den Leuten erstmal ja, oder den anderen genommen werden. Ich habe persönlich überhaupt gar keine Angst mehr, dass ich Krebs kriegen könnte, weil ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Ich weiß, dass es sowas nicht gibt. Und ich bin so davon überzeugt, dass ich sowas überhaupt nicht kriege, weil ich mich einfach zum einen gut ernähre, keine Angst mehr davor habe, Krebs zu kriegen oder eine andere Krankheit, sodass ich mir sogar selber vorgenommen habe, ich werde 150 und das bei bester Gesundheit, denn ansonsten nützt mir das nicht. Also von der Krebsvorsorge halte ich überhaupt nichts, weil ich genau wie Dr. Hamer der Meinung bin, dass es diesen Krebs als solchen gar nicht gibt, weil der diese Zellentwicklung eine sinnvolle biologische Selbstprogrammierung darstellt, die in der Evolutionsgeschichte ja an sich eine positive oder eine lebenerhaltende Funktion hatte, die jetzt zwar dadurch, dass wir diese Lebensbedingungen nicht mehr haben oder nicht mehr im Tierreich leben, zwar nicht in der Form auftreten, sondern meistens über die Psyche, indem wir eben so eine Brocken wie Justiz oder Polizei oder Gerichtsvollzieher oder sonst irgendwas, was uns so vorgesetzt wird, wo die Leute verängstigt und eingeschüchtert werden, dann zu den eigentlichen Krankheiten führt. Und wenn wir das schaffen könnten, dass wir die Menschen wieder dazu bringen, dass sie mehr Selbstvertrauen zu sich haben, auch selber ein bisschen dafür sorgen, vernünftig zu essen und nur die Gesellschaft aufbauen, die einfach keine Angst mehr erzeugt, weder vor Krieg noch vor sonst irgendetwas, dann ist auch das Problem des Krebses gelöst und des Herzinfarktes oder aller anderen Krankheiten auch, weil die Leute dann vernünftig leben können und ohne Angst. Und die Angst ist der Auslöser Nummer 1 für alle Krankheiten.
Also wenn man sich neue Gewohnheiten aneignet, dann dauert das so 4 bis 6 Wochen. Und wir machen das seit Jahren und das ist schon ein großes Bedürfnis, jeden Morgen seine Übungen zu machen. Ja, er hier nebenan, ich hier und wir gucken öfter durch die Scheibe und gucken voneinander ab, aber jeder macht so seins.
Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, dass man das einen Morgen mal vergisst. Ist wirklich so.
Egal, ob wir auf Reisen sind oder nicht. Ne?
Ja. Das ist eben der Vorteil gegenüber diesen Fitnesscentern, wo man an Maschinen gebunden ist, die man natürlich auch nicht mit in den Urlaub nehmen kann.
Und hier braucht,
und hier braucht man überhaupt nichts. Eine Decke maximal.
Reicht. So, geht's weiter?
Ja.
Ja, was war das?
Kann man sich die 126 Liegestütze, aber von denen mache ich jetzt nur mal, sagen wir mal, 10 und dann reicht das, wa?
Ja? Klatschen oder ohne.
Yeah. So, und dann kommt eine Dehnübung Office für die Knie. Und für die Schulterblätter. Dabei macht man noch den Löwen. Und dann guckt man immer in die Ferne und ganz nah ran. Und dann wechselt man, damit man nicht einseitig wird. Und die, durch diesen Wechsel von in die Ferne gucken und ganz nah bedingt, dass die Pupille sich immer zusammenzieht und dadurch trainiert wird und man wesentlich besser sehen kann. Also man kann dann wieder die Brille vergessen und ein richtiges Buch lesen, ohne Brille.
Das hast du selber erlebt an deinen Augen, ja? Ja, ja. Siehst du, dass die Dioptrien...
Es wird besser.
Mhm. Es wird wesentlich besser.
Sag mal von deinen Dioptrien, von wo bis...
Hast du das messen lassen? Also ich habe normalerweise ungefähr 3, also plus. Und ich kann also dann ein Buch, zwar nicht allzu lange, aber ich kann dann wieder ohne Brille normal lesen.
Ich achte darauf, dass... Vor allem die Wirbelsäule sehr schön beweglich bleibt und gesund bleibt und dass ich keine Schmerzen mehr habe, wie das früher mal der Fall war. Also als ich damals Anfang der 90er Jahre da Krebs haben sollte oder gehabt habe, da hatte ich, fiel mir noch ein, jetzt doch recht viele Schmerzen in Brücken, im Kreuz. Überhaupt war ich wahrscheinlich sehr verspannt.
Das Kuriose ist, dass ich im Schnitt jeden Morgen 126 Liegestütze mache. Aber wenn ich mich mental vorher darauf vorbereite und mir vornehme, 200 oder 300 Liegestütze zu machen, dann schaffe ich auch das. Aber nicht ein einzigen mehr. Das ist ganz kurios, wirklich. Ich bin dann richtig am Ende, aber ich bin auch bei 126, obwohl ich das nun jeden Tag mache. Ich könnte nun 5 oder 10 oder 20 oder 100 mehr machen, schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht einen einzigen mehr als 126, wenn ich mir 126 vornehme. Und das bewirkt bei mir also so eine Gedankenkonstruktion, dass man vom Prinzip alles schafft, was man sich richtig, ehrlich vornimmt. Und wenn es um die Gesundheit geht, sage ich mir einfach, ich muss jetzt mal 50 Liegestütze oder 63 mehr machen, dann werde ich auch wirklich gesund oder ich schaffe oder ich habe Erfolg in dem und dem Prozess oder ich schaffe... mich da und da durchzusetzen mit meiner Idee, dann mache ich einfach im übertragenen Sinne so eine Sache, dass ich einfach das in Liegestütze ummünze oder in andere Sachen und dann weiß ich, dann schaffe ich das und dann schaffe ich es auch.
Und dazu gehört eigentlich auch ein Urschrei. Also, ja! Da! Irgendwie so, das muss hier aus der Mitte kommen, ja? Denn wenn jetzt jemand uns schaden will, möchte er natürlich, dass wir ängstlich sind und wie so ein Kaninchen vor der Schlange nicht reagieren können, nicht? Und das ist die Sache, dass man ganz klar denkt und auch klar weiß, aha, das will ich und das will ich nicht. Das ist gut für mich, ist gut für alle, das ist schlecht für mich und schlecht für alle. Dass man das unterscheiden lernt.
Also ich bedanke mich jeden Morgen bei allen, oder die mir so einfallen, die meiner Gesundheit, zu meiner Gesundheit beigetragen haben. Einschließlich natürlich.
Ja, einschließlich auch dem Hund vom Nachbarn.
Ja, allem, was. Es ist unglaublich, wer alle damit beigetragen hat. Und dass ich mich auch wieder so wohlfühle, wie ich jetzt bin. Und oder so wohl, wie ich mich jetzt fühle. Es ist einfach toll. Mhm.
Ich danke für die Luft zum Atmen und für mein Idealgewicht, für meine Stärke und mein Leben, für meinen Körper, mein Gesicht. Ich danke allen meinen Freunden, ob für mich sichtbar oder nicht. Ich danke der Liebe und der Hoffnung. Ich danke nach Dunkelheit dem Licht. Ich danke allen schönen Farben, die mich erfreuen einfach so. Ich danke für fröhliche Gedanken auf Erden dieser großen Show.
Der Vogel. Kamera läuft. Wir stoßen wohl.
Lobe den Herrn, alles liebe ihn an, lobe den Herrn jeder Seele, was wir ihm Gutes getan hat, Seele, Frieden, das was wir sehen.
Nur eins von vorn.
Lobe den Herrn, alles liebe ihn an,
und zusammen.